Hier, der Kommunikat-Podcast für Kommunikation.
Mensch, Philipp, Kommunikationskunst.
Podcast für Marketing und Vertrieb.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht.
Ein gutes, schönes Wochenende, weil ihr hört uns ja, egal wo ihr uns hört, zum motivierten Start.
Und einen geilen Montag früh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag früh.
In der Knastzelle. Weil da ist es nämlich langweilig und ihr habt Zeit. Nämlich, okay. Wo hört ihr uns denn noch?
Genau, ich hatte übrigens heute ein Vier-Augen-Gespräch und da war übrigens die Folge Internetseiten verkaufen nicht das Thema. Und es war übrigens ein sehr, sehr cooles Feedback. Also auch nochmal da vielen, vielen Dank an die Christine. Und dementsprechend hallo zurück in dieser wundervollen, geilen Folge.
Beim Gassi gehen.
Auch, genau, mit dem Hamster. Und dem Affen. Meine Mutter hat übrigens einen Affen gehabt. Das möchte ich hier trotzdem mal sagen. Das fand ich total krass. Ich wusste gar nicht, also dass man das haben kann als Haustier.
Einen echten?
Diese kleinen, hier, wie heißen diese Totenköpfe? Sind das Totenkopfäffchen?
An einen Totenaffen gedacht.
Nein. Also es gab sowas da. Also meine Mutter hatte legal übrigens einen Affen als Haustier. Das war legal in Deutschland und Berlin erlaubt.
Okay. Ich habe Bilder im Kopf, aber mit Bildern im Kopf wollen wir ja nämlich weitermachen. Und eine Sache...
Oh, ich weiß den Titel nicht,
ne? Du weißt nämlich den Titel nicht. Do's und Don'ts im Marketing und im Vertrieb.
Do's und Don'ts im Marketing und Vertrieb. Deep.
Ich fange mal an, was man im generell nicht machen sollte, nämlich ohne Erwartungshaltung in den Auftrag zu gehen. Also wenn ihr andere beauftragt, ohne genau zu wissen, in welche Richtung das geht, dann macht doch erstmal eine Kreativrunde vorweg und überhaupt erstmal eine Marktrecherche, ob das, was ich machen will, na, vielleicht nicht schon tausendmal am Markt existiert und ihr seid der Tausende und Erste. Also, ich habe schon so viele Ideen nicht als Auftrag angenommen, weil ich einfach das gemacht habe, was der Auftraggeber hätte machen sollen, nämlich erstmal zu gucken, gibt es das denn schon? Und gibt es nicht vielleicht nur schon einmal, sondern gibt es nicht vielleicht schon tausendmal? Da wäre ich mal bei dem ersten Marketing-To-Do. Bin ich nämlich ein Pionier am Markt? Gehe ich nämlich komplett anders an den Markt heran, weil ihr müsst erst den Markt davon überzeugen, dass der Markt euer Produkt, eure Dienstleistung braucht. Und wenn ihr nicht gerade eine große Firma seid, ist der Weg in den Markt eventuell ein bisschen steinig und holprig. Wie gehst du als Vertriebler mit einem kompletten Pionierprodukt in den Markt?
Warte, Pionier. Wir definieren mal ganz kurz Pionier bitte gemeinsam, weil ich finde es ganz wichtig, das sind ja, also man weiß, was ein Pionier ist. Mhm. Ich würde trotzdem gerne, dass wir es einmal aussprechen. Kleinster gemeinsamer Nenner. Pionier ist für mich jemand, der entweder ein neues oder ein unentdecktes Produkt oder eben Land sozusagen entdeckt. Und das heißt also, dass er mit was ganz, ganz Neuem in eine unbekannte Welt geht. Oder zumindest in was Unbekanntes entdeckt. Stimmt's? Perfekt. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt 3 Jahre fast selbstständig, habe ich festgestellt. Also 2,5, 3 Jahre. Ich habe noch nie was Neues verkaufen müssen. Und ich dachte immer,
Kommt noch, Philipp. Und ich freue mich auf das Feedback.
Warte. Ich muss sagen, ich habe schon neue Produkte gehabt. Aber ich habe noch nie was Neues entdeckt, wie man verkauft. Das meine ich. Das ist ganz wichtig, sorry.
Das ist ganz anderes.
Genau, also ich habe schon ganz, ganz viele Neuigkeiten entdeckt. Also ich habe zum Beispiel gerade ein super geiles Produkt auf dem Tisch, wo es um Haptik, also Gefühle geht sozusagen. In gewissen Produktgruppen, also noch kann ich darüber nicht reden, weil noch ist sozusagen der Auftrag in Arbeit. Und bevor man da rausgeht strategisch, ist das halt schon so ein Thema des NDAs, also ein Datenschutzthema. Aber da geht es um Gefühle, die eine Sensorik bei einem Menschen auslöst, um ein Gefühl besser wahrzunehmen, was sehr, sehr spannend und cool ist. Und ich kann so viel verraten in der Gaming-Industrie, was ich cool finde. Das Produkt als solches, das in anderer Ausfertigung schon, aber so noch nicht. Und dann
also,
war der Weg...
Würde man schon sagen, jetzt in diesem Beispiel, es ist ein Pionier.
Genau, dann ist es okay, dann ist das
dann
ein Pionier.
Dann ist es wirklich ein Pionierprodukt, und quasi ein neues Produkt, das neu den Markt erobert.
Und dann ist für mich die Frage, wie gehe ich damit um, war jetzt die Frage, ne? Oder wie
oder
würde ich das...
Oder Do's und Don'ts.
Okay.
Was machst du und was machst du am besten nicht?
Oh,
das wären so richtige Fehler.
Genau, also der Du, also das wichtig für mich wäre auf jeden Fall die richtige Analyse der Zielgruppe. Was bedeuten soll, das würde ich aber auch gerne einmal mit dem Erfinder oder mit den Herstellern dieses Produktes gemeinsam besprechen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, und da ist eine sehr, sehr coole Erfahrungskurve meinerseits, die Marktforschung. Auch mal gefühlt den Gegenüber, der wahrgenommen ist, also zum Beispiel den Markus fragen, hey Mensch, Markus, würdest du mir erzählen, wie Fleisch schmeckt? Wäre ein bisschen blöd, weil du bist Vegetarier. Mhm. Und das auch mit Begeisterung. Das heißt, auch da mal zu schauen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wovon gehe ich aus, dass es meine Zielgruppe ist? Und diesen mal dann zu befragen. Und das Feedback abzuholen, das wäre für mich zum Beispiel ein Do. Mhm. Und nicht einfach wildlos drauf zu verkaufen. Ein Don't ist ohne jegliches Produktverständnis oder ohne jegliche Einführung einfach in die Kaltakquise zum Beispiel zu gehen, um einfach mal zu gucken. Man kann so Testkunden machen, das geht, aber ein Don't wäre zum Beispiel für mich einfach erstmal was zu machen, um es zu machen. Was bedeuten soll, beweg dich in den Markt, analysiere den Markt, schau, wie er reagiert. Und das ist auch manchmal saisonal ein Thema. Ich werde wahrscheinlich im Winter weniger Surfbretter verkaufen. Und wenn es jetzt ein tolles, super Surfbrett ist, dann sollte ich vielleicht nicht im Winter in Berlin das Surfbrett verkaufen, sondern im Winter ist ja zum Beispiel in Südafrika ein gutes Wetter. Also gehen wir dann, schauen wir, ob wir überregional, also international das Produkt platzieren können oder ob wir lieber dann doch bis Mai, Juni warten, um das Produkt hier in Deutschland zu platzieren.
Eine Sache, die ich eigentlich auch immer wieder auf dem Herzen habe, es ist ein richtiges Du. Erstmal sich wirklich mit der Sache auseinanderzusetzen, die Zielgruppe zu kennen. Überhaupt erstmal, was einer meiner Lieblingssprüche ist, hast du es eilig, gehe langsam. Das impliziert nämlich, oh, wir müssen ganz schnell verkaufen, wir haben kein Geld mehr. Wir müssen ganz, ganz, ganz schnell in den Markt rein. Dann fängt man an, sich zu überschlagen mit seinen To-Dos, ohne so richtig drüber nachzudenken, was man da eigentlich macht. Also man ist letztendlich beschäftigt, ohne eigentlich zu wissen, was macht man denn da eigentlich? Ist das denn überhaupt sinnvoll, was ich da mache? Und dann nochmal an die Ausgangsposition, Startlinie zurückzugehen und einfach dann zu sagen, ja, okay, ich muss erstmal gucken, wer ist meine Zielgruppe? Das hast du auch ganz schön gesagt, das ist nämlich auch ein absolut notwendiges Du, was man machen sollte. Kenne deine Zielgruppe, kenne den Markt, kenne deine Konkurrenten. Einfach mal das Ganze wirklich zusammenzufassen, zu analysieren. Dann kann man nämlich agieren und nicht nur reagieren auf den Markt. Also wirklich ein richtig schönes Konzept zu machen, wie man das einfach ganz, ganz schön einfach auch plant. Und dann kann man nämlich auch die passenden
Markus,
Wege, die passenden Wege auswählen.
Du machst den Satz echt da lang. Ich muss es ergänzen.
Dann bitte, schieß los.
Markus, was ich ganz, ganz wichtig finde, und das ist das, was mir ganz oft schwer gefallen ist, wo ich ganz gefühlt in so mein inneres Auge oder mein inneres Öhrchen geguckt habe, und das ist das, was wir beide relativ schnell mit einer Leichtigkeit sagen, kenne deine Zielgruppe. Wenn ihr ein neues Produkt habt, wenn ihr Pioniere seid, wenn ihr vielleicht neue Gründer seid, dann könnt ihr eure Zielgruppe vielleicht noch gar nicht kennen. Also tut mir den Gefallen, lernt sie kennen. Geht in die Fragen, geht vielleicht auch auf erfahrene Persönlichkeiten zu und fragt die mal. Fallbeispiel jetzt sowas wie Netzwerke etc. pp. Oder gefühlt, macht doch mal eine Umfrage. Und dafür gibt es so viele kostenlose Plattformen, die offen sind und bereit sind, ihrer Meinung kundzutun. Was bedeuten soll, lernt eure Zielgruppe kennen und dann kennt eure Zielgruppe. Das würde ich gerne so formulieren, weil ich finde, das ist so bei uns ganz, ganz einfach immer gesagt. Also da merke ich auch manchmal selber, dass ich fachlich vielleicht schon 5 Schritte weiter bin, weil für mich das ein Standard ist, also do und don't. Aber geht nicht davon aus, und das ist das, was ich immer wieder, ich fasse mir da ganz oft in meine eigene Nase, muss mir auf den Hinterkopf hauen und auf die Finger. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich weiß, was mein Gegenüber will, sondern ich kann ihn ruhig fragen und ich muss ihn ganz wichtig fragen. Was bedeuten soll auch, die Zielgruppe entwickelt sich. Was wir zum Beispiel mitbekommen in Deutschland, oder jetzt, ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir haben die Wahlen in Deutschland und wir hatten die Wahlen in Amerika. Der Markt war viel konservativer bei den Wahlen in Amerika, als er jetzt zum Beispiel bei den deutschen Wahlen ist. Was total krass ist, die Aktion, Reaktion, obwohl die Wahl hier in Deutschland übrigens mehr uns betrifft, habe ich das Gefühl, als die amerikanische Wahl. Was bedeuten soll, aber wenn man dann gewissermaßen Investitionsgüter verkaufen soll oder, kann da auch eine Reaktion entstehen. Und nicht, weil es Januar ist, sondern vielleicht, weil ein ganz anderer äußerlicher Eindruck oder von außen ein Eindruck auf diese Person wirkt, die uns in Kaufentscheidungen oder in Verhaltensmustern vielleicht auch beeinträchtigt. Und deshalb meine ich auch, ja, ihr kennt jetzt zum Beispiel den Philipp und den Markus, aber selbst der Philipp und der Markus hat auch saisonale Veränderungen. Ich habe jetzt gefühlt, mal als Beispiel, habe ich noch nie gehabt, aber Stress gerade mit meiner Katze. Ja, keine Ahnung warum, weil die hat mir die Bude nachts vollgekotzt. Und ich bin richtig schlecht drauf, weil ich bei meinem Fitness auch nochmal den linken Finger ausgehebelt habe, weil ich habe mich gestoßen. Und wenn ihr jetzt anfangt, Ja, ich kenne doch aber Philipp. Dann kann das trotzdem noch mal eine Einwirkung sein, die auf mich einflusst, dass ich an diesem Tag nicht kaufen werde. Ich werde auch keine 10 Millionen investieren, selbst wenn ich 20 auf dem Konto habe. Weil es trotzdem noch mal ein Einfluss ist, der vielleicht noch mal auf mich einwirkt. Das sind alle Situationen, die müssten auch echt passen. Weil ich mich dann wahrscheinlich von solcher großen Deal-Variante hoffentlich nicht beeinflussen lasse, nur wegen meiner Katze. Ganz viele Markteinflüsse, so Außenwirkung, Innenwirkung und, sind auch zu berücksichtigen. Und wenn ihr denkt, und das ist okay, wenn ihr denkt, ihr wisst, was eure Zielgruppe ist und ihr kennt eure Zielgruppe, dann dürft ihr während des Verkaufsgesprächs, und das ist ganz wichtig, ein Du fragen und ein Don't davon ausgehen, dass ihr es wisst. Trotzdem immer wieder nochmal fragen. Sorry, das hatte mir auf der Seele gebrannt, weil das ist sowas, da merke ich auch immer wieder selber, ich denke immer zu wissen, was ich weiß und ich bin immer so froh und selbst wenn ich es nochmal bestätigt bekomme, Markus, sehe ich das richtig, du willst das so und so und du sagst, hey Philipp, ja, danke, du hast mich anscheinend verstanden oder du hast mir zugehört. Selbst dann hole ich mir ein Ja ab, also eine positive Refresher. Das heißt, damit verkaufst du dir im Endeffekt ja schon selbst, Markus, dass ich ein Guter bin, weil ich habe dir zugehört und du bestätigst das mit Ja. Und dann wissen wir aber sicher, wie können wir den Produktverkauf gehen. So, sorry.
Auch noch ein absolutes To-Do ist, dieses Ganze nochmal ergänzen. Aber einen Punkt, den möchte ich auch nochmal vorweg reinschicken. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich zu viele Gedanken gleichzeitig im Kopf habe.
Siehst du, so ging es mir. So ging es mir. Wir lassen es so drin. Wir dürfen es nicht rausschneiden. Du kannst doch nicht das Klatschen auch drin lassen.
Ich möchte nochmal zurückgehen, nämlich in die Analyse, weil viele gehen davon aus, eine Marktanalyse oder auch die Zielgruppenkenntnis heißt, ich mache das einmal und dann nie wieder. Wenn ich jetzt an Computerspiele aus den 90ern denke oder an den Anfang der 2000er, das sind Sachen gewesen, die hat diese Zielgruppe wahnsinnig toll geliebt. Die Zielgruppe entwickelt sich weiter, der Markt entwickelt sich weiter. Es sind neue Produkte auf den Markt gekommen, Nachahmerprodukte. Der Markt ist einfach umfassender gewesen.
Saisonale Zielgruppen.
Und was ich einfach da auch noch sagen möchte, einmal bei einer Analyse zu bleiben und zu denken, das bleibt jetzt die nächsten 10 Jahre genauso unveränderlich. Nein, diesen Zahn möchte ich euch leider ziehen und möchte euch ermutigen, in regelmäßigen Abständen die Analyse mit aktuellen Daten anzufüttern und gegebenenfalls auch nochmal zu hinterfragen. Ihr kommt mit einem neuen Produkt auf den Markt oder ihr habt ein bestehendes Produkt, das schon sehr etabliert ist. Auf dem Markt gibt es plötzlich Konkurrenten. Die machen das auch. Die machen das ähnlich.
Die machen es billiger.
Eventuell entweder billiger zu einem kompetitiven Preis oder eventuell haben sie ein neues Feature, das ihr noch nicht habt. Und wenn ihr den Markt nicht kontinuierlich beobachtet und kennt, dann seid ihr irgendwann von gestern. Weil es ist ja nicht gesagt, dass die Leute, die euch heute kaufen, dass sie euch auch noch morgen noch kennen und auch kaufen, weil ihr euch nicht auf dem Markt einstellt oder einfach davon ausgeht, dass die eine super tolle und vielleicht sogar auch teure Analyse, die ihr mal gemacht habt, für immer genauso bleiben wird. Halt wirklich meine Ermutigung, da so einen kontinuierlichen, iterativen Prozess daraus zu machen.
Iterativ ist?
Iterativ bedeutet, ihr macht den immer wieder in regelmäßigen Abständen.
Danke.
Das bedeutet für mich, und
die anderen haben Unrecht.
Noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht.
Ich finde die Folge gut, Markus. Ich muss sagen, ich fand das...
Schlägst du in meine Kerbe.
Ja, ist so, auch mal. Ich möchte ganz kurz auch sagen, saisonal. Also es gibt ja immer saisonal, weil im Winter wird wahrscheinlich nicht so viel Eis verkauft wie im Sommer. Was bei mir zum Beispiel ist, ich möchte ganz kurz eine persönliche Story erzählen mal wieder. Mache ich ja relativ selten.
Nee, noch nie.
Noch zum nie, ersten also mal. Zum allerersten Mal. Ich habe ein richtig scheiß Suchtproblem gerade. Ich bekenne mich hiermit ganz öffentlich süchtig für Mochi. Wisst ihr, was Mochis sind?
Also ich schon.
Ja, genau.
Also draußen auch?
Genau. Erklär du mal bitte, was Mochi ist. Ich habe Angst, dass ich es falsch mache.
So, ein Mochi ist ein Reiskuchen, den es in verschiedenen Füllungen gibt.
Ja?
Und dieses Reisküchlein, meistens in runder Form, ist meistens, wenn es frisch ist. Oh, ich war letztes Jahr übrigens in Taiwan und da gab es die richtig frisch.
Genau.
Richtig nur so leicht warm. Und wow, leider läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Aber eben dieses kleine, leckere Reisküchlein, das es in unterschiedlichen Füllungen gibt.
Ja?
Mit eventuell irgendwann einem Grüntee oder mit einem Nougat oder Nüssen.
Danke.
Und die sind so, so lecker. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass du danach süchtig bist.
Und mein großes Problem ist, und und ich bin so jemand, ich hatte als Jugendlicher, keine Ahnung was, hatte ich eine Wassereissucht? Kein Scheiß. Ich habe so eine Packung Wassereis. Es gab noch diesen mit den Bären da drauf. Das ist ein relativ bekannter Wassereis. Kein Scheiß. Ich habe einen Film geguckt, oder eine Serie, und habe so eine komplette Packung weggeschreddert. Ne? Aber sowas von neben dem Film.
Immer. Und der ging es danach auch noch gut?
Ich hätte danach sogar noch eine zweite Packung wegziehen können. Und habe ich mich
immer
gewundert. Und danach
ging es dir immer noch gut?
Ey, kein Scheiß. Es ist wirklich ein Suchtproblem von mir. Und dann ist es so, und jetzt gibt's Mochis, weil du hast gesagt warm. Und warm, bin ich ehrlich, wüsste ich nicht, ob ich die mag. Die gibt es
die
jetzt.
Die wirst du mögen. Die sind wow.
Also ich liebe sie aktuell. Großer Tipp. Und ich nehme offizielles Sponsoring an. Absolute jegliche Bestechung. Komplett. Ich bin komplett offen dafür. Also wirklich gerne bezahlt mich damit, leider. Die gibt's gefroren jetzt im Tiefkühlfach. Okay.
Auch schon seit Jahren.
Und jetzt erkläre ich euch saisonal oder auch vielleicht Laufkundschaft. Ich bin bei uns in Edeka in Henningsdorf. Da wohne ich in der Nähe und da ist dieses Edeka. Und da gab es so eine kleine, wie so eine Eis, wie nennt man das, so ein Eis...
Mann, Eisfach.
Eisfach. Und aber so ein einzelnes. Und da gab es diese Mochis einzeln und dann konntest du die immer in so eine Packung reinmachen. Und ich bin immer in dieses Edeka rein, weil meine Frau sagt, Schatz, bringst du noch Katzenfutter mit, bringst du noch das mit. Und ich bin da immer so, ich muss noch was erledigen, rein, raus. Und dann bin ich einmal, das war der Fehler meiner lieben Frau, sie hat gesagt, Schatz, kommst du mit rein? Und wenn sie aber diese Mission im Edeka hat, dann kann ich rumschlendern. Und wenn ich rumschlender, kaufe ich sinnloses Zeug, sagt meine Frau immer. Und das ist meine Kernproblematik.
Also Dinge, die sie nicht braucht.
Auf gar keinen Fall. Und an der Kasse schwärzt immer so, was soll denn das? Warum brauchen wir das? Wir brauchen das nicht. Ich bin so dieses kleine Kind in männlicher Form, der auch vor der Kasse noch immer alles einsammelt, weil das toll findet. Also ich bin total anfällig. Und dann bin ich so durch Edeka geschlendert und habe genau diese eine Ecke, wo dieses Eisfach war, wo diese Mochis drin waren. Die hätte ich niemals entdeckt. Niemals. Und seitdem komme ich an diesem Wagen, an diesem Eisregal nicht mehr vorbei. Ich schaff's nicht. Meine Frau sagt wirklich, du darfst heute keine Mochis mitnehmen. Ich versuche sie aus dem Laden rauszuschmuggeln. Also ich bezahle die immer. Ich bezahle sie, aber ich schmuggle sie bei uns ins Auto. Mache ich wirklich. True Story, ich bin schuldig. Ich hoffe, meine Frau hört diese Folge nicht. Aber das ist wirklich so. Und wir haben dann bei uns im Eisfach immer zu Hause dann immer so 4 oder 5 Packungen zur Zeit. Und die sagt immer, wo kommen die denn jetzt her? Jetzt haben wir es zurzeit vorteilhaft. Also es hört sich ein bisschen creepy an, aber ich möchte ehrlich reden. Wir haben es zurzeit sehr kalt draußen. Also kann ich sie auch auf den Balkon stellen. sie werden bleiben gefroren. Nein, aber worauf will ich hinaus? Ich wäre nie auf Mochis gekommen.
Es ist richtig aufwendig, wenn man die richtig gut macht. Aber die habe ich auch schon mehrmals gemacht.
Okay, warum nicht für mich? Okay, gar kein Problem. Danke dir für gar nichts.
Ich wusste ja bis eben noch nicht, dass du die magst.
Und deshalb, aber jetzt zum Beispiel, glaube ich, würde ich sagen, bin ich einer der Großkunden hier in Henningsdorf.
Wenn ich dir erkläre, wie man sie macht, würdest du sie dann...
Garantiert nicht. Nee, ich liebe das einfach, die zu essen. Und das ist so meine nächste Eissucht. Also so. Und jetzt halte ich fest, im Winter futtere ich am liebsten gefrorene Mochis. Mhm. Also das ist total... Also
es ist genauso wie mit den Mochis.
Sag es doch, Alkohol, ne?
Sag es ein...
Reisschnaps also, ne?
Reisschnaps.
Ja, ich bin da. Also Schnaps ist nicht so meins. Also da...
Ja, meinst du eigentlich also, gerade auch nicht, aber...
Nee, ich meine jetzt auch vom Fachlichen her. So jetzt, ich... Also, aber worauf will ich hinaus? Entschuldigung. Mit dem Do's und Don'ts. Saisonal könntet ihr mich voll batschen mit Mochi-Wissen und sonstiges. Hätte ich niemals irgendwie wahrscheinlich gegessen. Nicht, weil ich dafür nicht offen bin, weil ich einfach gedacht habe, ich bin immer in dieses Edeka reingerannt. Ich habe davon mal gehört, habe davon mal gelesen, aber habe nie welche gekauft. Hätte jetzt nicht ein Freund, also hättest du nicht gesagt, ey Philipp, ich habe Mochis gemacht, willst du mal einen probieren? Dann hätte ich gesagt, okay. Weißt du, weil Vertrauen und Empfehlung. Ich bin aber immer an diesem Regal vorbeigerannt. Und irgendwann kam ich durch Zufall an diesem Regal, weil ich dachte, das wären Eiskügelchen und wollte die essen. Und dann habe ich gesehen, dass es Mochis sind. Und seitdem kaufe ich wirklich, ich komme nicht an dem Laden vorbei, wenn ich in diesem Laden bin, ich muss eine Packung mitnehmen. Ich weiß, wie man sich jetzt als Abhängiger fühlt. 100%. Mochis ist meine Leidenschaft. Und das war am Ding.
Willst du die eigentlich essen oder rauchen oder?
ich knatter die wirklich weg. Also es ist gefährlich. Nee, aber worauf ich hinaus? Es hat sich bei mir jetzt ein Produkt entwickelt, was ich wirklich sehr, sehr gerne kaufe und sehr, sehr intensiv und viel. Durch Zufall. Und kein Scheiß. Die hätten Zielanalysen, Marktanalysen und die hätten mich wahrscheinlich niemals befragt.
Und vielleicht liegen sie sogar auch im hintersten Eck.
Im hintersten Eck und jetzt bin ich wahrscheinlich einer jetzt gefühlt deren Stammkunde. Also stark übertrieben, ich kaufe jetzt keine Paletten damit ein, aber das kann sich so entwickeln. Das kann sich aber bei Autos nachher so entwickeln. Ich hatte damals ein Ford Focus Turnier, ja, geiles Auto, kann selbst ein- und ausparken. Ich habe damals immer so BMW, Mercedes, Audi war so meine Zielgruppe als Auto, weil ich immer gedacht habe, okay, ne, vielleicht auch Statussymbol, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ich wollte immer diese Autos haben und dann habe ich aber gesehen, dass das Auto 30.000, 40.000 Euro kostet. Und ich hatte, glaube ich, damals 15.000 oder 20.000 als Budget mir gesetzt. Und dann habe ich gesagt, gut, Philipp, denk mal andersrum. Dann bin ich zu Mobile gegangen und habe alle meine wichtigen Kriterien. Ich wollte eine Sitzheizung haben, ich wollte eine Lenkradheizung haben, ich wollte PDC haben und. Und aufgrund dessen, weil ich nicht auf die Marke mich spezialisiert habe, sondern wirklich nur auf die Ausstattungsmerkmale, wurde mir der Ford vorgeschlagen. So wahr ich hier stehe, ich wäre wahrscheinlich vorher niemals, jetzt nicht wegen der Marke, weil ich habe nichts gegen, aber ich hatte die nicht im Suchraster. Ich hatte die wirklich nicht im Suchraster. Durch die Ausstattungsmerkmale habe ich mich für Ford entschieden. Und die war die beste Kaufwahl, die ich seit langem hatte.
Aber Suchraster ist doch eigentlich ein schönes Stichwort, weil da sind wir nämlich auch eben nochmal bei der Zielgruppe. Und die hat ja ein bestimmtes Wording. Also das heißt, wenn ihr eure Zielgruppe kennt, also auch mit den demografischen Merkmalen, also das heißt Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand, zur Verfügung stehendes Geld, mit dem man ein Produkt und eine Leistung in Anspruch nimmt. Also es kann ja auch B2B-Kunden sein, also Business to Business. Da gibt es aber auch genau diese, weiß ich, vielleicht ist die Zielgruppe eben ein mittelständisches Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern. Das ist, kommt vielleicht bei der Analyse raus. Das ist genau eure Zielgruppe und schwupps ist der Markt wesentlich kleiner geworden, weil nämlich eure Leistungen, eure Produkte ausschließlich genau für diese Zielgruppe passen. Einfach ganz wild in den Markt reinzugehen, ohne genau zu kennen, was sucht meine Zielgruppe, wie sucht meine Zielgruppe, zu welchen Zeiten auch übers Jahr gesehen sucht meine Zielgruppe. Wenn ihr ein saisonales Produkt habt, das nur an Weihnachten gibt oder nur Silvester, die sogenannten Böller, dann werden die höchstwahrscheinlich nicht im Januar oder Februar gekauft, sondern eben nur am Ende des Jahres. Das ist eigentlich schon ein krasses Produkt, finde ich, dass das ganze Jahr produziert wird und dann an einem Tag oder eine Woche vorher gibt es überhaupt erst zu kaufen.
Wusstest du? Also
müssen die überhaupt Werbung machen?
Böller und so? Ich glaube, nein, das ist ein saisonales Ding. Aber wusstest du?
Ja, aber müssen die überhaupt Werbung machen? Was würdest du sagen?
Naja, also ich krieg schon mit, dass halt Lidl und Edeka natürlich dann während der Saison...
Naja, in ihrem Produkt. Aber würdest du mir sagen können, Böller von Marke XY? Ich von meiner Seite, nein. Jeder in eurem Leben hat bestimmt schon mal geböllert. Aber wer
Raketen,
von euch...
Raketen?
Raketen oder Böller? Wer von euch könnte jetzt sagen, eine Marke benennen von den Böllern? Also ich kann es nicht.
Ich überlege die ganze Zeit, wie die Marke heißt. Aber was ich sagen will, ist, dass ich bei Raketen oder andersrum bei Batterien dann schon mal nach Marken geschaut habe, weil ich wissen wollte, wie die Entwicklung dieser Rakete oder besser gesagt dieser Batterie sozusagen sich anhört. Was mein Papa und mich immer damals verbunden hat, mein Papa hat immer zu Silvester China-Cracker gefeuert. Das war so mein Papa war sehr mit dem Asiatischen damals verbunden und mein Papa hat immer zu Silvester, das war so ein Ritual, China-Cracker geballert. Und das habe ich auch immer weitergelebt, auch sozusagen, als mein Papa nicht mehr da war. Und das war für mich immer so ein ganz, ganz wichtiges Thema, das weiterzuführen. Deshalb habe ich immer versucht, China-Cracker zu kaufen. Es war eine Zeit lang sehr schwierig, China-Cracker zu bekommen. Mhm. Und was ich total geliebt habe, das hat mein Papa auch noch gemacht, das waren Pfeifer. Und diese Dinger da, diese Raketen, die nach oben schießen, so extrem laut gepfiffen haben. Und das Coole war aber dann gab es bei, ich glaube, Lidl, so eine Batterie von gefühlten 30 Pfeifern auf einmal für 9,99. Meine Frau hat gesagt, Schatz, bitte hör auf damit.
Kauf es nicht.
Und wenn dann eins.
Ich darf mich nicht raten, das hat funktioniert.
Ich habe, glaube ich, 300 Euro für Pfeife ausgegeben.
Nee, wirklich?
Ja, wirklich. Ja, ich habe den kompletten Kofferraum voll gemacht. Meine Frau hat gesagt, schon wieder, Schatz, ehrlich jetzt, dein Ernst? Ich kann es nicht. Ich sag
nochmal an der Stelle Brot statt Böller. Das ist eine ganz tolle Alternative.
Oh, jetzt machen wir kein schlechtes Gewissen.
Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen jetzt, Philipp. Aber ich denke schon auch immer, gerade auch an einer gewissen Größenordnung, ja, Brot statt Böller. Ich fand es eine coole Hilfsorganisation.
Ja.
Und eben, dass man Menschen, denen es nicht so gut geht, einfach hilft. Und da gibt es jetzt mehr als nur diese. Aber an dieser Stelle, also fühl dich jetzt nicht schlecht, Philipp.
Du bist ein doofer Mensch. Genau. Nein. Also ich muss sagen, das war für mich aber auch eher, also bin ich ehrlich, so ein Schwung in meine Kindheit und in die Vergangenheit auch so ein bisschen das mit den Böllern. Ich selber habe kein Böller-Interesse. Ich mache wirklich die Pfeifer und diese kleinen China-Cracker. Davon hole ich auch keine Masse. Also diese Summe habe ich auch als sehr, sehr junger Mensch nur ausgegeben dafür. Über 18 natürlich. Um sowas, ja gut, meine Frau und ich sind 10 Jahre zusammen. Also kann man abrechnen, weil das war vielleicht vor 9 Jahren das letzte Mal, dass ich so welche Summen dafür ausgegeben habe. Und ich möchte aber auch dazu sagen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen.
Du sollst dich nicht rechtfertigen. Das war so gar nicht gemeint.
Ich tue trotzdem genug hilfsbedürftige Menschen und helfe sehr, sehr gerne. Und trotzdem bin ich bereit, auch mir mal sinnloses Zeug zu holen.
Aber da sind wir doch auch wieder bei einem...
Ich bin anfällig für Kaufen.
Da sind wir noch bei einem tollen Du, was man machen sollte. Nämlich eben zu gucken, wie kann ich anderen was Gutes tun? Also mir in meiner Selbstständigkeit war eigentlich immer irgendwie wichtig, dass ich was zurückgeben kann. Und von dir weiß ich das und ihr da draußen, auch wenn ihr unsere Folgen regelmäßig hört, dass es dem lieben Philipp auch total auf dem Herzen liegt, auch was von dem, was wir gut können, einfach zurückzugeben. Und das würde ich schon
darf
auch
ich jetzt
sagen,
über dich Gutes reden?
Und ihr da draußen habt bestimmt auch, kannst du gerne gleich sagen, Philipp, aber ihr da draußen habt doch bestimmt auch irgendwas, was ihr richtig gut könnt. Und wenn ihr euch das leisten könnt, natürlich, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, macht es bitte jetzt in diesem Moment nicht. Aber vielleicht ist es in der Zukunft möglich, dass er einfach jemand, der Hilfe braucht, einfach wirklich eine Unterstützung geben kann. Und gerade wir Businessmenschen, Unternehmer, Entrepreneure, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten, Sachen als Fachwissen, als Expertise oder auch als Hilfsleistung zurückzugeben. Und ich denke, das kann man schon als ein Du sagen.
Also genau, also ganz wichtig, dass Du, dass wir es auch nochmal einbringen. Und Markus, da möchte ich auch mal kurz über uns Gutes, wie sagt man, tu Gutes und rede drüber. Was ich zum Beispiel bei dir ja auch weiß, du bist ja auch sehr, sehr sozial engagiert. Du unterstützt ja auch immer wieder, bist extrem auch hilfsbereit in den Netzwerken, sehr, sehr offen und unterstützt sehr, sehr viele Menschen auch sozusagen, wenn sie sich ihren Netzwerken noch jung und frisch sozusagen, ne? Manchmal ne, tappeln ja manche Leute ganz unerfahren rum und da greifst du ja immer unter die Arme, bist extrem also offen und freundlich und das sind alles so Mehrwerte, wo ich sage, du hilfst ja, unterstützt und etc. Ich kann tausend Sachen sagen, du hast ja auch gespendet auch schon mal und alles und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich finde, das ist auch gut, in Deutschland ist das ja immer so das Gefühl der Selbstbeweihräucherung, wo ich sage, ja, man darf darüber nicht reden, wo ich sage, nee, ich bin stolz darauf. Zum Beispiel haben wir uns mit der PK-Unternehmensberatung ganz doll auf die Fahne geschrieben, im Jahr 25, dass wenn Kunden bei uns einen Vertrag unterschreiben, geht explizit eine Summe von unserem Umsatz an einen Förderverein zum Beispiel. Das ist hier in Reinickendorf das Hospiz. Dort sind wir sozusagen offizieller Sponsor und teilnehmen, also helfen dort immer wieder. Und das ist das aber warum, weil wir wollen was zurückgeben. Wir wollen helfen und unterstützen. Das heißt auch damit, ne, wir berichten auch unseren Kunden darüber, dass wir sagen, hey, wir helfen mit euren Einnahmen. Ja, das heißt, ihr tut was Gutes. Don'ts finde ich ganz, ganz wichtig.
Ich würde da auch noch ergänzt. Hm. Ich hatte nämlich auch schon mal einen Kundenauftrag und da war nämlich, oh, wo können wir irgendwas sponsern, um quasi über das Sponsoring quasi irgendwelche Backlinks zu kriegen oder irgendwo genannt zu werden. Also quasi so ein bisschen, im Englischen gibt es da einen Begriff dafür, irgendwie so, es geht in die Richtung Fishing for Compliments. Also das heißt irgendwie so zu fischen, zu haschen nach Aufmerksamkeit, aber, ja, dass man in einem Licht dasteht, um irgendwie besser dazustehen, aber da ist der Antrieb jetzt nicht aus der Herzenshaltung heraus, weil man was Gutes tun möchte, sondern um einfach, ja, die Leute nehme ich dann irgendwie besonders gut wahr, aber ich bin es in Wirklichkeit gar nicht.
Nee, also
absolutes Don't. Macht es nicht.
Was ich ganz, ganz wichtig finde.
Weil wenn es nämlich rauskommt, es gibt nämlich einen echten Schlag zurück.
Genau, also was ich ganz, ganz wichtig finde, also da würde ich auch gerne, das würde ich gerne auch so ein wenig minimal als privaten Einblick gewähren. Wir hatten halt diesen Fall in der Familie oder also jetzt so ganz Thema sprechen und für mich war das immer so, ich habe diese Menschen bewundert, ich fand das halt ein bisschen jetzt nicht falsch und es ist wirklich nicht böse gemeint, es ist auch kein Bashing, ich fand es halt blöd auf dem Balkon zu klopfen oder zu klatschen, sondern ich wollte wissen, wie kann ich wirklich helfen. Ich finde das gut, weil es eine Aktion ist, die wir setzen und zeigen. Ich wollte gucken, was kann ich tun, wo ich wirklich helfen kann, was ist so das, was ich kann, weil ich kann diesen Job nicht machen. Ich bewundere diese Menschen, die diesen Job machen, vor allem als normal empfinden. Also da jetzt zum Beispiel in einem Hospiz. Und da war die Möglichkeit, habe ich auch gesagt, was kann ich machen? Weil ich glaube, ich habe Angst vor diesem Job, den machen zu müssen. Wie kann ich euch trotzdem aber helfen? Und das war für mich die Frage. Und da gab es relativ viele Angebote, wo wir sagen, und ganz ehrlich, das ist so, das fand ich manchmal so erschreckend. Da war so, ja, wir bräuchten irgendwie 2 Glühbirnen für den Vorderraum. Da habe ich gesagt, lass uns doch jetzt bitte schnell zu Rossmann fahren, die kaufen. Ja, das dürfen wir nicht, weil bababa und sonstiges. Und das fand ich manchmal so krass, wie leicht wir in unserer Gesellschaft heutzutage helfen können. Und da habe ich gedacht, wenn ich so leicht was zurückgeben kann und das, wo ich mich auch mit identifiziere, weil ich kann es selber vielleicht gar nicht machen, weil ich es mich nicht traue oder ähnlichem, und dann kann ich Menschen helfen, die diese Hilfe benötigen, dann finde ich es gut. Ich habe damals zum Beispiel, was ich total cool fand, es hat mir auch Spaß gemacht, aber mir auch ein bisschen das Herz gebrochen. Ich habe damals zum Beispiel im Jugendamt sehr, sehr gute Freunde von mir, die arbeitet im Kreuzberger Jugend, also in Kreuzberg ist ein Jugendamt für Kinder, klar, logisch. Und dort arbeitet sie sozusagen als, wie nennt man das, Jugendamt Sozialhelfer. Also die arbeitet da. Und dann haben wirklich tolle Firmen immer wieder Geld gespendet, und um sozusagen Geschenke zu ermöglichen. Und ich war dann sozusagen, wurde angefragt, weil ich bin ja so ein kleiner Klassenclown auch natürlich, wurde angefragt, ob ich den Weihnachtsmann spiele auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, klar, sofort, mit Kussern bin ich sofort dabei, weil dann kann ich, also es macht mir sogar noch Spaß, auf der Bühne zu stehen und albern zu sein. Und wenn ich damit Kinderherzen größer, höher schlagen lasse, bombastisch geil, dann bin ich da hingefahren und da war dann kleine, wie sagt man, also war eine Reise für mich selbst sozusagen so ein bisschen. Jetzt gefühlt, meiner Tochter habe ich dann irgendwie, keine Ahnung was, ein Spiel gekauft oder ähnlichem, das war so ein Thema. Und in diesen Zeiten, und da war es ganz krass, dann hatten wir Geschenke vorbereitet und da habe ich ein Geschenk geöffnet, das war ein Block Papier und ein Stift. Und dann stand da der kleine Emil drauf und dann liefen mir die Tränen als Weihnachtsmann, weil ich habe gedacht, dieses Kind wünscht sich gerade einen Block und einen Stift. Und das fand ich total krass, weil da habe ich gemerkt, die Wünsche ist keine PlayStation 5, ne? Das ist keine, weiß ich nicht was, das neue Upgrade von Fortnite oder so ein Zeug, sondern das war ein Blatt Papier und ein Stift. Und da war für mich das Umdenken auch so ein bisschen, wie leicht können wir eigentlich in der Gesellschaft helfen? Du, schaut mal links und rechts, schaut mal wirklich, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen abgeschoben mit dem Marketing und Vertrieb, sorry, aber ja, Pech gehabt, ihr müsst das hören. Versucht zu helfen, versucht es ehrlich zu meinen und schaut, wo ihr wirklich helfen könnt. Wirtschaftsjunioren, wir haben Schultüten gepackt, wir haben ganz, ganz viel gemacht, was geil ist und es hat Spaß gemacht.
Schultüten ist auch so ein echt schönes Projekt gewesen. Es gibt Menschen draußen, die können sich ihren Kindern keine Schultüte leisten und das ist wirklich, wo man manchmal blind durch die Welt läuft und einfach sagt, okay, mir geht's gut, ich sehe meinen Umkreis, ich sehe vielleicht noch links und nach rechts, aber dass es eben den Blick noch ein bisschen weiter zu öffnen, einfach bedeutet, es gibt noch mehr Menschen da draußen, die wirklich auch Hilfe brauchen.
Und jetzt möchte ich mal eine Lanze brechen für unsere böse Politik da draußen, ja. Und da kam sogar die Katharina Günther-Wünsch vorbei und hat uns bei dieser Schultütenaktion sogar unterstützt und begleitet. Und die ist übrigens Innensenatorin für sozusagen Schulbildung und Ähnlichem. Boah, Schande über mein Haupt, das ist, ja. Sie kam persönlich vorbei und hat uns unterstützt und geholfen. Angepackt. Sie hat sich nicht dort fotografieren lassen, um zu sagen, hey, ich bin hier, sondern sie ist mitgekommen und hat geholfen.
Da gab es auch die ein oder anderen Unglücke in Deutschland und dann kommen reihenweise Politiker, um dann mit der Presse noch im Gepäck
Macht mal ein Foto davon, wie ich das halte.
Und haben dabei noch wahrscheinlich einen Anzug an.
Genau, und das war... wir müssen jetzt gut und positiv. Ich möchte das Positive lassen. Also Katharina Günther-Wünsch war total cool, hat mit angepackt, da waren keine Pressefotos oder sonstiges. Also
und
das fand ich
ja auch nicht gemacht wegen den Pressefotos.
Sie hat geholfen, weil sie die Aktion geil fand. Genau, also jetzt haben wir, weißt du, was ich an unseren Folgen übrigens liebe, ne? Wir haben mit was ganz anderem angefangen und die Folge hat sich komplett entwickelt, aber danke dafür.
Aber das es gibt ist trotzdem das. Noch, möchte nochmal den Schwung zurückmachen
auf zu den Do's und Don'ts.
Ein wichtiger Punkt, den man nämlich auch immer machen sollte, zuhören. Man selbst den Gang zurückschalten, zuhören, was möchte euer Gegenüber haben. Und das ist ein absolutes Du und so ein Must-Have. Wenn ihr das nicht macht, einfach sagen, ich weiß es besser, du weißt es nicht besser und mach einfach mein Ding, was ich schon immer gemacht habe und für dich passt das aber eventuell nicht.
So, ich muss jetzt mal Selbstliebe walten lassen. Du hast ja, wir reden jetzt nicht über den Kunden, aber du hast ja gerade ein Telefonat vom Kunden mitbekommen, oder? Du warst ja gerade fast live dabei.
Indirekt.
Ja, nein. Also, ja. Du hast ja meine Kommunikationsseite gehört. Und das war ganz wichtig. Ich bin eine Lavatasche. Ich bin wirklich einer, der den ganzen Tag redet. In diesem Gespräch habe ich zugehört. Und das ist das, was ich super wichtig finde, weil der Kunde mir genau gesagt hat, was will er, was möchte er, worauf ist er, legt er Wert. Das ist auch zum Beispiel, was ich auch gesagt habe, weil wir hatten jetzt ein Thema, wo ich gesagt habe, also der Mitarbeiter zum Beispiel, der hatte ganz großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Und der hat gesagt, ja, wir müssen jetzt noch einen Termin machen mit der Geschäftsführung. Und dann war meine allerwichtigste Frage, und da geht es auch übrigens als du, ne, wenn ihr es ehrlich meint, da habe ich gesagt, tu mir mal bitte einen Gefallen. Du kennst deine Geschäftsführung weitaus besser als ich. Worauf legen die immens Wert? Und er hat wirklich, was ich total geil finde, er hat gesagt, bitte bereite das so und so vor, bitte schick uns die und die Termine und wir brauchen das so und so vorbereitet. Und dann ist das ein wertvoller Termin für beide Seiten. Wenn ich jetzt nicht zuhöre, bin ich selber schuld. Also natürlich wird er genau diese drei Punkte, die habe ich wiederholt und gesagt, darauf sollen wir achten. Mhm. Er hat gesagt, ja, das wäre wichtig. Und diese drei Punkte werden natürlich zu 100% erfüllt. Dann habe ich zumindest auf meiner Seite mein To-Do erledigt. Und kann sagen, so, wenn jetzt noch was dazukommt, ja gut, dann habe ich es noch nicht gewusst, dann habe ich es nicht erfahren. Und das sind aber Du's, du wirklich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir im Vertrieb Bedarfsermittlung reinlegen. Und es ist ein abgelutschter Begriff.
Nö, das ist nicht Abschluss. Das ist aber wenn den Bedarf rote, zu kennen.
Genau.
Wenn man den Bedarf nicht kennt, dann verkaufst du irgendwas. Aber eine Geschichte wollte ich da nochmal gerade noch sagen, Philipp. Manchmal muss ich sagen, kommen Leute zu mir, die haben schon mehr oder weniger klare Vorstellungen, was sie sagen. Und ich muss sagen, mach mir das Geschäft manchmal kaputt.
Hatte ich gestern.
Und zwar kommen die mit ihrer Vorstellung an und ich sage einfach, ja, brauchen Sie das dann wirklich? Ist es denn die beste Lösung für Ihr Ziel, das Sie verfolgen? Und in, sag mal, einem von 10 Fällen ist es nämlich nicht das beste Ziel. Und dann muss ich sagen, okay, mache ich lieber dieses eine Geschäft nicht und sage dann auch ganz ehrlich und transparent, das ist nicht die beste Lösung und machen wir das lieber nicht, weil ich möchte nicht Ihr Geld verbrennen. Das ist wesentlich. Geld kann man nur einmal ausgeben, ob man 10 Euro einmal ausgibt oder 1 Million als Geschäftsführer von einem gut florierenden Unternehmen. Aber eben in den meisten dieser Fällen kam halt ein anderer Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt. Und die Menschen sind so dankbar darüber, dass du ehrlich mit ihnen bist. Und das ist ein absolutes Du. Mach es genau so.
Genau, Markus.
Und das auch aus dem Herzen heraus, weil du dem anderen was Gutes tun willst und ihm weiterbringen. Und gerade als Unternehmer, ich kenne ein anderes Unternehmen, die arbeiten super gerne mit mir zusammen, weil ich nämlich Unternehmer bin. Und die sagen, Markus, das ist absolut toll, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du denkst nämlich unternehmerisch.
Also ein Don't übrigens, liebe Leute da draußen, damit es auch einmal ausgesprochen ist. Wenn ihr wisst, dass sich ein Unternehmen oder ein Mensch oder wie auch immer mit diesem Produkt vielleicht sogar schädigt,
oder eine Werbung zu schalten, aber die bringt ihm gar nichts.
Und ihr wisst das, also wohlmerkt, ihr könnt das zu 100%ig absichern. Wenn der Kunde darauf besteht, ja, aber ich bin ehrlich, und das ist das, was ich gerade so ein bisschen auch hasse in unserer Gesellschaft, diese, na, Möchtegern-Marketer, kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie man das so ein bisschen...
Sagt euch die Marketer.
Möchtegern-Marketer.
Ich würde sagen, würde das Ganze noch ein bisschen erweitern. Das ist in jeder Branche der Fall.
Ich kenne es halt sehr doll bei diesen Webseiten-Marketer.
Wo halt Sachen verkauft werden, was die Leute nicht brauchen und was sie nicht weiterbringt. Und da meine große Ermutigung und mein Zuspruch an euch da draußen, weil ihr hört uns, ihr wollt ja besser werden. Und noch den Schritt 2 gehen, einfach eurem Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein.
Ich hatte das gestern. Ich würde die Story ganz kurz erklären.
Ja, bitte.
Ich hatte gestern die Story, dass eine Unternehmerin zu mir kam und hat gesagt, ja Mensch, Herr Görting, also wir brauchen auf jeden Fall eine neue Webseite und das und das und das. Und dann habe ich ihr erstmal, also weil sie gesagt hat, naja, wenn ich eine Webseite habe, dann kriege ich ja Kunden. Dann habe ich gesagt, stopp. Ja, aber der macht das doch auch. Dann habe ich gesagt, gut, dann tun Sie mir einen Gefallen. Ich würde Ihnen jetzt gerne mal eine halbe Stunde meiner Zeit schenken. Und ich würde Ihnen gerne mal erklären, wie eine Webseite funktioniert. Einfach mal fachlich kurz erklärt. Und wie dieser Kunde dort, also dieser vergleichbare Anbieter, damit Aufträge generiert. Ja, das kriegt er so. Dann habe ich gesagt, nee, wir machen es jetzt mal so. Wir gehen jetzt mal die Reise gemeinsam. Dann habe ich mir ihre Webseite gezeigt. Die hat einen super Aufbau. Also die hatten wirklich einen total geilen Abschlussfunnel. Also die kann konvertiert, wie auch immer. Also die sammelt Adressen sehr, sehr gut ein, diese Webseite. Aber er lockt mit gesponserten Anzeigen. Das heißt, also er kauft sich Anzeigen sehr, also er kauft, dass die Platzierung von seiner Webseite ganz, ganz oben ist, gibt er unglaublich viel Geld aus. Das merkst du, weil er hat einen extrem einfachen Namen, sehr, sehr hoch gerankt. Und das siehst du, weil oben ja sogar drin steht, gesponsert oder Anzeige bezahlt. Und damit kauft er ja im Endeffekt Leads, wenn man es genau nimmt. Also er kauft Klicks sich. Und genau das war das Thema, weil sie hatte gesagt, wenn sie eine Webseite hat, kriegt sie das auch. Habe ich gesagt, nein. Wenn Sie eine Webseite haben, haben Sie zum Beispiel 1.500 Euro ausgegeben. Jetzt mal als Beispiel, wenn nicht sogar 2.000 bis 3.000 oder 10.000. Und dann noch die Leads da oben drauf zu kaufen, dann liegen wir hier bei 5.000 bis 6.000 Euro mal im Minimum gefühlt im Monat, um das gleiche Ziel zu erreichen. Da habe ich gesagt, ich möchte Ihnen da in keinster Weise zu nahe treten. Wenn Sie sagen, Herr Körting, ist mir scheißegal, was Sie sagen, verkaufen Sie mir das. Dann empfehle ich Ihnen natürlich Leute, wie zum Beispiel den lieben Markus, der dann eine Webseite baut oder eben als solches oder unterstützt dabei.
Oder die Kampagne macht.
Genau, oder die Kampagne dazu macht. Aber ich würde trotzdem zu Markus sagen, Markus, du wirst eine Kaufreue empfinden bei der Kundin, weil sie geht davon aus, dass sie das gleiche Ziel erreicht wie der da drüben. Und der da drüben fährt als Beispiel jetzt ein Formel-1-Auto und du kriegst aber das Budget für einen Dreirad, noch nicht mal, aber ohne Reifen. Und das gleiche Ziel zu erreichen, schaffst du ja gar nicht. Also das ist ja nicht mal, dass du jetzt Geld verdienen würdest, selbst wenn du kostenlos arbeiten würdest, würdest du das gleiche Ziel nicht erreichen können. Weil selbst Großanbieter wie Google etc. pp. Wollen ja auch dafür Taschengeld haben.
Oh, ich erinnere mich leider an auch so ein paar Kunden, die direkt zu mir kamen und sagen, wir möchten zu dem Begriff einen sehr kompetitiven Begriff, also sehr umkämpften Begriff, dazu unter den ersten Top 3 sein. Und da sind Anbieter wie zum Beispiel, ich sage jetzt einmal mal Check24 gestanden und gesagt, sie wissen, dass Check24 börsennotiert ist und da so ein paar Millionen im Budgetrahmen hat. Und sie wollen, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Ihr Budget gibt es nicht her, auch in die Top 3 zu kommen.
Nur mal so, also was ich total spannend finde, und das ist, glaube ich, das wissen ja die manchen Menschen gar nicht, es gab mal die Zeit lang die Möglichkeit, dass wenn ich oben in das Google-Suchfenster zum Beispiel BMW eingebe, ja, ganz klar, ich suche ein BMW, Auto BMW, die Marke BMW, ja, aber ich sag's nochmal, BMW, weißt du, wer als erstes angezeigt worden ist?
Angezeigt klingt so ein bisschen nach Anzeige bei der Polizei.
Bei Google wurde als allererstes Mercedes angezeigt. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, was Marken, das kostet.
Markenabmahnung, nämlich zu geschützten Begriffen, die markenrechtlich geschützt sind, zu werben.
Die haben die Anzeige sozusagen hochgesetzt vor dem eigentlichen Suchbegriff. Und das ist ja brutal. Also das musst du ja erstmal dir leisten können. Und das sind alles so Themen, die sehr, sehr krass sind. Und das ist natürlich das Know-how und das Wissen, was wir haben und was wir dann damit einbinden. Und jetzt kurzer Abschluss zu dieser Story. Und daher habe ich gesagt, Sie können bitte noch einmal eine Nacht drüber schlafen. Wenn Sie das haben wollen, empfehlen, unterstützen wir Sie natürlich bei der Umsetzung. Aber wir würden es ungern Ihnen empfehlen. Kunde ist König. Wenn Sie es kaufen möchten, kriegen Sie es. Aber wir empfehlen es nicht, weil das wird nicht Ihr Ziel erreichen, was Sie denken, damit zu erreichen. So, in diesem Sinne, Do's und Don't.
Die war mal wieder richtig deep und die hat mir echt Spaß gemacht.
Also ich muss sagen,
ich hoffe, euch da draußen macht es genauso viel Spaß wie uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch.
5 Sterne.
Empfiehlt uns weiter.
Teilt uns und postet mal wieder, wo ihr uns hört. Und was ich übrigens ganz cool finde, ich habe heute...
Und wenn ihr Folgenvorschläge habt, dann genau. Gerne an uns.
Ich habe heute zwischenzeitlich sogar echt vergessen, dass wir gerade einen Podcast machen, sondern ich wollte richtig mit dir reden. Das fand ich richtig so, ich wollte mit dir interagieren, das finde ich cool. Also für mich ist das hier wirklich mit euch da draußen, vor allem, ich bin brutal süchtig, das merke ich ganz, ganz doll, das sage ich auch sehr gerne. Nach
diesem Podcast?
Nach Mochis, aber was mich total freut ist, ich hatte jetzt diese Woche waren es, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die kamen auf mich zu und sagten, ey Philipp, cooler Podcast, sehr authentisch, macht Spaß, euch zuzuhören. Das ist für uns übrigens wie eine Bezahlung, ja. Also wir werden leider noch nicht von den Marken bezahlt, die wir wollen. Nein. Was uns bezahlt, ist die Wertschätzung, die Anerkennung und das Danke, dass ihr unseren Podcast wertschätzen könnt oder dass es euch wirklich was bringt. Also wenn ihr uns mal seht, wenn ihr uns mal hört und uns dann vielleicht wieder in Verbindung seht, schreibt uns an, teilt uns das mit, wenn wir da gewissermaßen in euch was auslösen, wenn euch was verbessern. Wir hatten gar keine Hausaufgabe. Achtet auf eure Do's und Don'ts.
Achtet auf euer Gewicht, wenn ihr zu viel Mochis esst.
Das muss ich wirklich meine Frau
Ach kriegen. Mist, das ist ja nur für dich.
Ja, okay, gut. Aber also bitte kommt gerne auf uns zu. Also ich bin ehrlich, ne, ich will nicht Fishing for Compliments machen, aber es freut mich total, wenn ihr sagt, Mensch, es hat euch gefallen, die Folge. Es ist ein super geiles Feedback. Und wenn es euch mal nicht gefallen sollte, dann sagt es ruhig Markus, ist kein Problem. Aber lasst mich in Ruhe. Nein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen grandiosen Start in euren Tag, maximale Erfolge und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Bis dann.
Viel Spaß.
Ciao.
Bis dann. Ciao.